Eins, zwei, drei. Das reicht ungefähr.
Ich weiß nicht, ob ich es verkackt habe oder ob das okay
oder
so war.
Oder die Internetverbindung.
Ja, genau. Also,
ich könnte es immer auf die Internetverbindung schieben.
Also bei mir war es auf jeden Fall so. Ich habe zuerst geklatscht und dann ihr alle so.
Oh Mann.
Hallo und herzlich willkommen zur aktuellen Folge von Feuer und Brot. Es ist die Folge 61. Wir begrüßen euch heute, wie immer. Ich bin Maxi und ich sitze hier mit Alice.
Hello, hello. Es ist mal wieder eine Folge, die über Internet-Videokonferenz-Call-Software entsteht. Das liegt daran, dass wir gerade unsere wundervollen Gäste für diese Folge verabschiedet haben. Wir sind nämlich in dieser Folge nicht allein.
Genau, und unsere Gäste waren Suhe und Dominik vom Barbecue-Podcast. BBQ oder Barbecue?
BBQ, weil es steht für Black Brown Queer Podcast, aber BBQ ist natürlich auch eine Abkürzung von Barbecue, es steht halt also auch für Barbecue und Fun Times.
Mm, ich habe auch schon ein bisschen Hunger, mein Magen knurrt. Wir haben mit den beiden schon ein sehr schönes, ausführliches Gespräch geführt.
Suha und Dominik sprechen in ihrem Podcast über All Things Queer, also unterschiedliche Aspekte von Queerness, unbedingt reinhören. So einmal im Monat kommt eine Folge raus. Wir haben die eingeladen, weil sie eben ein gutes analytische Fähigkeit haben. Und die brauchten wir, weil wir nämlich heute über Queercoding und Queerbaiting in Film gesprochen haben.
Da wir diese popkulturellen Analysen ja auch lieben, haben wir uns, wie gesagt, heute diesem Thema angenommen. Für die Leute, die Queercoding oder Queerbaiting noch nie gehört haben, können wir ja jetzt mal kurz eine kleine Einleitung geben, was damit eigentlich so genau gemeint ist.
Du, Maxi, hast mir eigentlich damals erzählt, was Queercoding ist, weil du hast mir das über dieses Meme erzählt.
Ich habe mal ein Meme gesehen auf Twitter, wie so oft.
Die besten Geschichten fangen so an.
Genau. Ich glaube, es waren MTV Music Awards, bla bla bla. Und das war ein Bild, wo irgendwie Lil Nas X in seinem pinken Suit, Billie Eilish, Lizzo und noch irgendjemand saßen. Ich weiß nicht, die vierte Person fällt mir vielleicht noch ein. Und dann hat irgendjemand drüber geschrieben so, why do pop stars nowadays all look like Disney villains? Und dann hat jemand quasi einen drüber Kommentar gemacht und das retweetet und gesagt so, because we are all used to Disney villains being queer-coded. Wo ich diesen Begriff das erste Mal gehört habe. Das impliziert nicht, dass die Personen auf dem Foto alle queer sein müssen, sondern es impliziert eine Art von Style, extravagant, nicht der heteronormativen Gender-Norm, Geschlechterrolle entsprechend. Das hat bei dieser Person, die darüber dieses Kommentar geschrieben hat, die Assoziation von Disney-Bösewichten geweckt.
Warum Disney-Bösewichte genau diese Art haben oder einen so daran erinnern, ne? Nicht nur Disney-Bösewichte, sondern auch Bösewichte aus Comics, also zum Beispiel der Joker von Batman. Da gibt es auch in unterschiedlichen Comics auch queer-coded Villains, definitiv. Aber dass das eine Geschichte hat, dass es nicht von ungefähr kommt. Darüber haben wir mit Suha und Dominik gesprochen. Die hatten da auch viel zu sagen. Hallo lieber Dominik, hallo lieber Susu, schön, dass ihr hier seid bei Feuer und Brot bei uns.
Hallo, dankeschön für die Einladung.
Ja, vielen Dank.
Ja, cool, dass ihr Zeit habt.
Genau, heute geht es ja um Queercoding und Queerbaiting im Film und Fernsehen. Und ich freue mich voll, dass wir so viel drüber reden können. Die erste Frage, die ich hätte, wir sind ja alle mit so queer-coded Characters in Kinderfilmen aufgewachsen. Zum Beispiel Ursula von Ariel, Jafar in Aladdin, Scar in König der Löwen. Sehr viele Disney-Charaktere come to mind. Mhm. Aber auch so die Lehrerin von Mathilda.
Oh ja.
Die Knüppelkuh. Die Frau Knüppelkuh.
James von Pokémon.
Ah!
Him von den Powerpuff Girls.
Mhm.
Genau, weil es kommen wahrscheinlich, wenn wir jetzt drüber reden, da fallen einem noch total viele Beispiele ein. Es ist ja so, zumindest ging es mir so, als Kind, ich kann gar nicht so richtig einschätzen, inwiefern diese Charaktere mir eine Idee oder mein Bild geprägt haben von Queerness, von queeren Leuten. Wie war das bei euch? Erinnert ihr euch an so einen bestimmten Villain, der besonders krassen Einfluss hatte oder besonders eindrücklich war? Ich glaube, bei mir war es sogar Ursula von Ariel.
Wenn ich jetzt darüber nachdenke, war das schon Him von den Powerpuff Girls. Ne? Das war einfach nicht zu übersehen. Ich habe Powerpuff Girls als Kind auch echt gerne geschaut.
Yes! Yes! Well, I love it when you girls fight! You should fight more often. Oh, Bubbles, don't cry, little one. I'm here for you.
Es war halt einfach ein männlich gelesener Teufel, very, very feminine, trug ja auch weiblich gelesene Klamotten und hat sich halt einfach sehr, 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 sehr feminin bewegt und dargestellt und gezeigt und so. Und ich fand das echt ziemlich, ziemlich prägend erst einmal. Ich weiß nicht mehr, ob ich es cool oder eher abstoßend auch im jungen Alter einfach fand, weil, ne, das Ding ist ja, es ist halt ein Villain, es ist ja ein Bösewicht am Ende, ne? Ja. Das heißt, du zeigst ja irgendwie auch bestimmte Charaktere. Du hast jetzt eben auch schon Alice einige Charaktere vorgestellt, das sind halt alles Bösewichte, ne? Damit entsteht halt unterbewusst eben, und das ist halt, glaube ich, nochmal eine viel stärkere Erinnerung an diese ganzen Charaktere, so wie Scar oder halt eben Jafar oder Hades, Captain Hook, die halt alle sehr, 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 sehr feminine Charakterzüge haben, dass das halt etwas Böses ist, ne? Das sind halt immer diese Verbindung ist halt quasi im Unterbewusstsein immer, immer da, weil die Gegendarstellung ist halt nicht da. Die Gegendarstellung wäre, dass halt queere Charaktere beispielsweise auch gut sein können, ne? Die hatten wir halt als Kinder nicht. Deshalb, wenn es so um eine bewusste Erinnerung geht, dann ist es, glaube ich, schon Him. Aber unterbewusst ist da, glaube ich, viel, 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 viel mehr auch einfach da gewesen.
Es ist ja so, dass Queercoding tatsächlich eine Geschichte hat, also dass man tatsächlich sehen konnte, warum es überhaupt Queercoding gibt.
Ja, und zwar geht es historisch gesehen auf den sogenannten Hays Code zurück, der damals in Hollywood bestimmte Regeln festgelegt hat, was man auf dem Bildschirm zeigen durfte und was nicht. Vorher gab es auf dem Bildschirm queer gelesene Personen und es war auch nicht verboten. Die waren zwar trotzdem stereotyp dargestellt, es gab verschiedene Tropes, die wir gleich beschreiben, auch schon vorher, aber es war eben nicht explizit untersagt, weil es der Hays Code so eine Art moralischen Code darstellen sollte. Also der war unter anderem natürlich queerfeindlich, aber er war auch rassistisch. Also zum Beispiel war auch verboten, eine Liebesbeziehung zwischen schwarzen und weißen Menschen zu zeigen. Könnte man auch ganz lange drüber reden, weil die Auswirkungen davon sieht man ja heute auch noch im Film. Aber damals war es ab da festgelegt, dass queere Charaktere eigentlich nicht hätten stattfinden dürfen. Dann haben sich Menschen, FilmemacherInnen, natürlich Schlupflöcher ausgedacht, wie sie eben durch bestimmte Merkmale, Charaktere im Film zeigen konnten und diese sozusagen trotzdem als queer in Anführungsstrichen gelesen werden würden, ohne dass es explizit zu sehen war.
So, Him zum Beispiel hat mich total fasziniert. Ich kann gar nicht sagen, dass ich das unbedingt irgendwie eingeordnet habe. Es war mir schon klar, diese Figur ist anders. Wenn ich jetzt aber so mal später darauf blicke, finde ich es einfach nur krass, dass einfach Him als der größte Gegner der Powerpuff Girls galt, ne? Also so auf so einer anderen Ebene sagt das ja auch schon sehr, sehr viel, ne? Und das Gleiche wie bei den Disney-Charakteren, die ihr gerade schon genannt habt. Jafar zum Beispiel. Aladdin war sowieso mein Disney-Film, der Film, den ich am häufigsten gesehen habe. Und Jafar war da schon sehr, sehr auffällig, also auch sehr flamboyant, ich glaube sogar auch geschminkt, sehr eitel, ja, also all diese Eigenschaften, die man queeren oder speziell schwulen Männern auch gerne zuschreibt. Klar, unterbewusst passiert da bestimmt sehr, sehr viel. Als Kind habe ich das nur bestaunend betrachtet, glaube ich. Und bei diesen Disney-Filmen oder auch der Darstellung von eben diesen queeren Charakteren, die ja dann meistens böse waren, was uns das aber auch gesagt hat, ist: Wenn du so bist, geht's nicht gut aus für dich. Wenn du so bist, dann wirst du am Ende vielleicht sogar sterben.
Wenn wir mal drauf achten, wie alt dieser Bury Your Gays, also begrab die Homosexuellen, wie alt dieser Trope einfach ist.
Tragic, tragic, bury your gaze ist ja von Buffy.
Ja.
Willow, queerer Charakter in Buffy und eigentlich ist sie happy, hat eine Freundin und dann stirbt die einfach. Ah nee, die Freundin stirbt und Willow wird übertrieben evil und stirbt vielleicht auch. Genau, also so, die können auf jeden Fall nicht glücklich sein. So, das Glück wird dann immer irgendwie kaputt gemacht. Die queer-coded Charaktere, glaube ich, habe nie gedacht, dass sie queer sind. Aber trotzdem hat es ja meinen Eindruck von Queerness geprägt. Auf jeden Fall waren diese Charaktere ja immer diejenigen, die quasi gegen die Liebe sind. Also gegen das Familienglück oder keine Ahnung was in irgendeiner Form zerstören, dass sie irgendwie eifersüchtig sind darauf, weil sie das nicht haben können.
Oft auch einsame Charaktere.
Genau, also, exactly. Ne? Ja. Mhm. Also, dass die halt so isoliert sind und ja eben schon so am Rande, on the margins of society irgendwie so sind. Und wie Ursula oder wie hier die Hexe von Dornröschen.
Maleficent,
das ist doch ein bisschen, ne? Ja.
Aber auch Madame Mim bei, wie heißt denn der nochmal, Artus, hier der Zauberer und die Hexe, die ist auch so ein bisschen so.
Liebe Madame Mim
und Cruella de Vil. Ja, genau. Stimmt.
Cruella de Vil ist für mich so ein klassischer Trope, auch von so einer feministischen, so eigentlich so einer bisschen Boss-Lady, ne? Also die hat so, die will so ihr Imperium groß machen, die ist eigentlich eine Kapitalistin, ne? So, die will einfach hingehen und sagen so, ich mach hier Big Money.
Und das muss
ich... hat aber wirklich auch so ikonische Sätze zum Teil, glaube ich. Also ich, ne, gefährliches Halbwissen, aber wo es auch ganz klar ist, so, die ist die absolut böseste Frau.
She's going to have a baby. Is this true?
Yes.
Oh, you poor thing. I'm so sorry.
We're very excited about it, Cruella.
You can't be serious.
Cheers.
Well, what can I say? Accidents will happen.
We're having puppies, too.
Puppies? You have been a busy boy.
Be sure to let me know when the blessed event occurs.
Oh, well, it won't be for another 8 months.
The puppies, darling. I've no use for babies.
Und aber auch einfach mega stylisch mit ihren eine Hälfte schwarz, die andere Hälfte weiß und mit diesem roten Lippenstift und einfach mit ihrem Auto. Ich
Ikone,
einfach richtige Icon, queer Icon.
Aber würdet ihr sie als lesbisch lesen in ihren Eigenschaften? Das würde ich nämlich zum Beispiel eher nicht.
Genau, also ich würde sagen, vom Style würde ich schon sagen, könnte es Richtung Queercoding gehen.
Ich muss vielleicht dran denken, dass es so ein bisschen mich gerade an auch eine Ballroom-Personality irgendwie erinnern könnte. Also ich könnte mir sozusagen auch die Rolle von Elektra aus Pose super gut in der Cruella de Vil-Version vorstellen. Ne? Also vielleicht kann man da irgendwie so ein bisschen, es ist mehr eine Form von appealing to a queer audience.
Und sie entspricht halt auch nicht der klassischen Gender-Rolle von den guten weiblichen Figuren in Disney Film, dass die halt sonst eher lieb und zierlich und total gesund lebend, so, wenn wir uns mal Aria jetzt mal kurz vorstellen, ist es halt nicht Cruella de Vil. Cruella de Vil hat verrückte Haare, hat übelst überarbeitetes Gesicht, ist halt irgendwie alt, faltig, raucht, selbstständig, braucht keinen Mann. Also so egal, ob sie sozusagen lesbisch ist oder nicht, sie ist auf jeden Fall nicht abhängig von einem Mann.
Was mir auch schon mal nicht geht.
Ja, geht nicht. Ne? Du brauchst ja irgendeinen Helden. Ja. Und von daher finde ich, passt sie in dieses Charakter von einem Villain, von einem Bösewicht, weil sie im Kontrast steht zu dem, was man eigentlich idealerweise von einer Frau oder von einem Mädchen, die irgendwie gut ist in dem Film, irgendwie darstellen möchte. Aber ich muss ja sagen, ich bin einfach ein riesengroßer Fan von Bösewichten. Ich habe schon immer ein Fable für Bösewichte gehabt. Yeah. Ich habe schon immer irgendwie so diese, ich habe Batman und irgendwie so halt einfach geliebt, aber auch Disney-Filme. Aber so, wenn es um Batman ging zum Beispiel, ich fand die Bösewichte immer einfach auch am spannendsten, weil sie einfach so eine Geschichte hatten. Es gab immer so diesen einen Moment, normalerweise hatten sie früher irgendwie ein gutes Leben, ein normales Leben und dann ist irgendein Ereignis aufgetaucht und es gab dann diesen Bruch, der dann dazu geführt hat, dass sie böse wurden. Und das finde ich halt irgendwie auch bei so Batman-Serien gab es ja auch einfach mehr weibliche Bösewichtinnen, als es irgendwie weibliche Superheldinnen gegeben hat, ne? So Poison Ivy und Catwoman und so weiter, aber auch so Bösewichte, die man vielleicht sonst nicht irgendwie einordnen kann, geschlechtlich, waren halt irgendwie böse. Und das finde ich halt irgendwie auch so spannend, weil das gibt dem Ganzen so eine Realität, dass halt nicht alles im Leben gut läuft, so, ne? Und irgendwie zeigt das auch, hey, sie wurden irgendwie auch in diese Marginalisierung gedrängt, so, ne? Es gibt halt eine Geschichte dahinter. Die Frage ist dann nicht sozusagen, ob sie dann böse werden müssen oder nicht, so, sondern die Frage ist, warum beschäftigen wir uns nicht irgendwie auch mehr mit diesen Hintergründen, sondern die sind böse und deshalb sind sie so, aber so. Ich fand das halt immer schon spannend, dass es halt irgendwie solche, nicht die super tollen Heldengeschichten irgendwie auch gegeben hat, sondern eben auch die, die Schmerz halt irgendwie hatten, wo es dann ein traumatisches Erlebnis gegeben hat und sie dann toxisch oder böse halt irgendwie reagieren. So, das kann man jetzt sozusagen als Lehre, als Negativbeispiel, wie man halt irgendwie mit Traumas vielleicht nicht umgehen sollte, dass man dann Bösewicht wird. So.
Leute umbringen. Ja,
Leute umbringen, Bank ausrauben, Stadt übernehmen, weiß ich nicht, Gotham City. Aber so, ne, die Frage, die wir uns heute sozusagen halt irgendwie stellen könnten, ist, ne, dass es halt eine Komplexität einfach gibt von Charakteren und sie nicht irgendwie einfach von Natur aus irgendwie an so einem Punkt ankommen, sondern dass es halt irgendwie auch ja sehr viel mit Schicksalen und einfach solchen Geschichten auch zu tun hat.
Spannend, dass du das sagst. Der Disney-Produzent Howard Ashman, der hat Ariel.
Ich glaube, der war bei Aladdin auch.
Ja, Aladdin, Ariel.
Schön und das Biest.
Genau, die drei waren es. Das waren so seine letzten drei Filme, die er gemacht hat, bevor er dann an AIDS gestorben ist. Der war auch selbst queer, war schwul. Und ist die Frage natürlich, wie eng ist das Korsett bei so einer Disney-Produktion? Da hat er wahrscheinlich auch nicht alle Freiheiten, ja. Und es ist jetzt auch eine andere Sache, ob man unbedingt nur die bösen Charaktere queer machen muss. Aber wenn er vielleicht da nur dieses kleine Schlupfloch hatte, sich da irgendwie auszutoben. Er meinte irgendwann mal im Interview, er möchte mit diesen Charakteren einen Blick auf Missstände setzen. Er möchte das Bewusstsein der Allgemeinheit schärfen. Und vielleicht passt das zu dem, was du gesagt hast,
so
her.
Wenn man es so betrachtet, dann kann man diese Bösewichte und deren Geschichte auch so ein bisschen sehen als, wenn ich es jetzt mal spitz formuliere, als so eine Art katharsische Rache-Story an heteronormativen Leben, an Leuten, die reich sind und so weiter. Also, dass man irgendwie sagen kann, der Pfarrer versucht, diese Dynastie dann irgendwie zu zerstören oder so. Je nachdem, wie kritisch man dann diese Machtverhältnisse sieht, kann das ja auch irgendwo auch was Ikonisches haben. Ne?
Zum Teil passiert das ja auch schon. Es gibt ja jetzt ein Remake von Cruella mit Emma Stone in der Hauptrolle. Natürlich darf sie nicht alt sein, weil sie ist ja im Hängen. Aber ne, der kommt irgendwie raus und wir haben Maleficent, was natürlich nicht heißt, dass diese Charaktere da dann sichtbar queer gemacht wurden. Ne? Also das ist leider nicht passiert oder also so nach meinem Wissen. Aber ich finde das sehr interessant, was du sagst, Alice, und auch Dominik, du hattest ja schon Schöne und das Biest angesprochen. Aber was ich an dem Film so interessant finde, weil du ja gerade meintest, Dominik, er wollte damit auf Missstände hinweisen. Es ist ja irgendwie auch ein total spannender Film in seiner Message, weil Belle entspricht irgendwie nicht dem Bild, was man von einer Frau sehen möchte in dem Dorf, wo sie lebt. Ne? Sie hat den Kopf in den Büchern und bemüht sich nicht um Mann. Und Gaston ist so der Inbegriff von toxischer Männlichkeit. Also der ist ja wirklich so ein richtiger Jerk, selbstverliebt mit seinen riesen Muskeln und der macht einem ja richtig Angst. Und wir alle kennen Männer wie Gaston. Also es ist eigentlich so der hyperrealistische Villain auch ein bisschen. Und gleichzeitig geht es irgendwie um Revolution. Die Leute laufen darum und es geht um Lynchjustiz. Es geht darum, die inneren Werte zu sehen. Es ist irgendwie so, a lot of stuff is happening in Schön und das Biest. Es gibt viel zum Unpacken.
Es ist viel los.
Aber Filou ist so, es ist so eine Form von Queercoding, die man auch oft im Laufe der Filmgeschichte gesehen hat, ist der Sidekick, oft auch der Sidekick von einem bösen Charakter, auch von einem Villain. Kurze Anmerkung von mir, Alice aus dem Schnitt. Der Charakter von Schöne und das Biest heißt nicht Filou, sondern Lefou. Das sagen wir die ganze Zeit falsch in der Folge. Sorry! der treue Gefährte, die treue Gefährtin, die irgendwie so an der Seite ist und einfach so ein bisschen zu obsessed ist mit dem Hauptcharakter oder mit dem Hauptbösewicht. Und in Schön und das Biest ist es halt quasi Filou, der einfach so Gaston die ganze Zeit so bewundert und ihn einfach so toll findet. Und es gibt diese Hymne auf Gaston, alle lieben ihn. Und Filou singt da so ganz lautstark mit und hat einfach so Herzchen in den Augen und ist einfach so in love.
Wer ist schick wie Gaston? Wer ist flink wie Gaston? Wessen Hals ist so unglaublich dick wie Gastons? Hier ist kein Mann so überaus männlich. Redlich, solid, tadellos. Frag nur nach und man sagt dir, den kenn ich. Und sein Kumpel zu sein finde ich ganz famos.
Und solche Beispiele gibt es halt auch des Öfteren weiblich wie männliche Charaktere, die quasi so einfach so eine große, ja auch eine devote Haltung haben, aber auch sowas einfach so nur bewundernd für den gleichgeschlechtlichen Hauptcharakter.
Ist ein bisschen die Grundlage für den so genauso gearteten Best Friend bis heute, Gay Best Friend, würde ich sagen. Ne? Also so ein bisschen bis heute.
Da kann man sie ertragen. Ne? Also da kann der Mainstream und da kann die Käuferschaft das noch ertragen. Wir queeren Männer, wir Queers oder Menschen wie ihr, die sich damit mehr beschäftigt haben, wir sehen natürlich irgendwie auch das Interessante und Spannende daran, wie auch zum Beispiel, dass Ursula an Divine, die Drag Queen Divine angelegt ist. Ist eine, in den 80er Jahren sehr populäre Drag Queen gewesen. Oder auch Jafar ist an Prince angelehnt. Ich glaube, wir sehen sowas und können das gutheißen. Ich glaube aber, wenn diese Charaktere jetzt eben nicht auf der bösen Seite wären, ich glaube, dann wäre das für quasi die Hauptzielgruppe eben das nicht queere, queer-Szenen ferne Publikum, wäre das zu viel. Ja. Und ich glaube, das ist halt das Schwierige daran. Auch wenn ich irgendwie diese Begeisterung auch in diese Charaktere sehe und auch erkenne, ja, ne, dass die irgendwie auch so einen Ikonenstatus inzwischen in der queeren Szene haben. Aber leider ist es irgendwie nur so, ja, wir schieben das mal so in die Ecke. Klar. Wir schieben das in die Ecke, weil da können alle kommen alle damit klar. Weil Queerness ist ja irgendwie auch so ein bisschen merkwürdig, so ein bisschen so. Und deswegen passt es auch ganz gut in die böse Ecke.
Ich finde zum Beispiel, The Gay Best Friend Trope ist nochmal ein bisschen was anderes. Dann hat der weibliche Hauptcharakter einen männlichen Gay Best Friend oder vice versa. Und da ist es ja oft so, dass es gleichgeschlechtliche Konstellationen sind, also wie Gaston und Filou oder so. Das, was man ja eigentlich sieht im Sycophantic Servant, ist, dass jemand verliebt ist in einen Charakter. Und das wird aber eben als so obsessiv, nervig, creepy dargestellt. Ja. Also so als auch so schleimig oft. Also im Sinn, also bei Filou auf jeden Fall.
Ja.
Peter Pettigrew ist eigentlich zu 100% so von Harry Potter.
Genau.
Der ist 100% dieser Trope bei Lord Voldemort. Der ist auch eigentlich total in love. Ja. Der macht alles für den.
Ja.
Ja.
Also,
sorry, ich bin raus.
Aber da müssen wir.
Da gibt es viel Queercoding.
Potter und Queerbaiting und Queercoding, da passiert nämlich noch einiges.
Ja. Oh ja, stimmt. Aber ich finde das voll spannend, Alice, was du gesagt hast, weil genau den Gedanken hatte ich halt auch, dass es ja eher sozusagen bei Filou um diesen Charakter von, das ist ein kleiner, nicht auch so hübsch dargestellter, pummeliger Charakter, der creepigerweise in seinen besten Freund oder in ihn verehrt und verliebt ist, so. Mhm. Und das halt einfach so ein bisschen so ein creepy Charakter halt einfach ist, ne? Und dazu noch böse. Und dann noch so bemitleidenswert und dann noch so einen dramatischen Abgang, also so ein kleines bisschen, das passiert euch, ja, wenn ihr so seid. Und das ist halt irgendwie alles so ein kleines bisschen, ist halt nicht wie, keine Ahnung, so der bitter best friend von der guten Charakterperson. Der halt so ein kleines bisschen bitter und so nicht so super happy immer ist, aber trotzdem eigentlich ein gutes Herz hat, sondern er ist halt bitter, böse und noch zum Scheitern verurteilt und dann noch also einfach auch klein und nicht schön dargestellt und sehr wie so ein kleines Rädchen quasi schon so dargestellt und das ist halt eher so die Warnung, also so für, ich glaube so, wenn man das heute betrachtet, ist es eher so eine Warnung an, wenn ihr so seid, ja, dann ist eh alles hinüber für euch.
Ja, ja. Deswegen würde ich mir wünschen, dass sich das weiter ändert, also dass sich es irgendwann wirklich ändert, dass queere Charaktere auch in Hauptrollen, in ProtagonistInnenrollen stattfinden können.
Auf jeden Fall.
Unbedingt.
Das hat ja jetzt fast funktioniert mit Disney. Fast. Habt ihr das mitbekommen? Ich rede jetzt von Jungle Cruise. Habt ihr von dem
davon
gehört?
Ja, halt eben nur in der Vorbereitung so peripher. Aber da hat es ja auch echt teilweise Kritik bekommen. Ich bin noch nicht im Bilde. Tell us about it.
The Jungle Cruise ist so ein Abenteuerfilm, eine Real-Life-Verfilmung von Disney, die jetzt eigentlich schon letztes Jahr kommen sollte. Ich glaube, es wurde verschoben, bin mir nicht hundertprozentig sicher. Und The Rock, glaube ich, spielt die, oder Dwayne Johnson, ich weiß nicht, einer von denen.
Ich glaube, es
denen.
Ist die gleiche Person. Dwayne Johnson ist The Rock.
Ah, okay.
Dwayne The Rock.
Ah, ach, so ist das. Okay, alles klar. Der spielt...
Gays talking about wrestlers.
Genau. Spielt die Hauptrolle und Emily Blunt. Und die dritte Hauptrolle ist ein queerer Charakter, gespielt von Jack Whitehall. Das ist ein amerikanischer Comedian, heterosexueller Comedian. Okay. Und der Vorwurf lautet, dass er quasi wieder Stereotype bedient. Also ist flamboyant, er ist lustig. Also das typische Gay-Klischee. Und dass es eben ein heterosexueller Schauspieler ist, der quasi diese Figur spielt. Und das ist wieder genau das Ding, so, ne? Also, es gibt viele flamboyante, queere Boys da draußen. Und das ist auch völlig in Ordnung. Nur nicht alle sind so, ja? Und wenn ich jetzt als heranwachsender Junge da sitze, dann würde ich mir wünschen, dass eben auch noch andere Formen von Schwulsein abgebildet werden, als nur diese eine, ja? Und das ist eben ein Problem bei diesem Film. Also, dass sie da nicht irgendwie dem Bild eines queeren Mann ist wirklich gerecht worden, sondern eher wieder so den Mainstream bedient haben und ihm das vorgesetzt haben, was er ja eigentlich gerne sehen möchte.
Es ist ja quasi ein Hetero-Gays sozusagen.
Genau.
G-A-Z-E.
G-A-Z-E.
Das Thema.
Nicht, dass sie missverständlich
sind. Ich habe den erst voll spät verstanden.
Wir haben jetzt das ja so vorausgesetzt quasi, dass die als queer wahrgenommen werden, diese Charaktere, wenn zum Beispiel die männlich gelesenen Charaktere dann, keine Ahnung, feminine Mannerisms haben sozusagen, Verhaltensweisen, irgendwie Extravaganza oder flamboyant sind, bunte Haare haben, sich schminken, diese ganzen Eigenschaften, dass dem aber ja auch sowas zugrunde liegt aus der alten Filmgeschichte, dass zum Beispiel in den ersten Stummfilmen oder so ganz oft der Joke war, ein Mann in Frauenkleidern verhält sich dumm. Mhm. Ne? Also so, das war so the butt of the joke, war ganz oft das Dumme an Weiblichkeit. Mhm. So. Und dass dem zugrunde natürlich auch so eine ganz tiefe Misogynie, da haben wir es wieder, liegt, von der natürlich auch schwule Männer und queere Menschen betroffen sind, ist ja ganz klar. Aber dass allein durch diesen Hays-Code dann sich das auch so verändert hat. Vorher gab es queere Charaktere, die dann über die sich lustig gemacht wurde, die auch nicht unbedingt positiv dargestellt wurden, aber dieses sich quasi als Villain entwickelt werden, das kam halt auch erst mit der Zeit. Und wir wissen schon alle gar nicht mehr, weil wir damit so sozialisiert sind, was wir überhaupt als queer wahrnehmen. Und was halt einfach durch die Stereotype, die wir immer und immer, immer wieder sehen, reproduziert wird, was wir dadurch natürlich als Gesellschaft auch irgendwie annehmen. Also das eine bedingt ja irgendwie das andere, ne? Das ist irgendwie sehr interessant, finde ich.
Dieses Queercoding haben sich einfach unterschiedliche Charaktere gebildet, sag ich mal, die irgendwie zu Tropes geworden sind. Also wie man diese Queerness dann tatsächlich hat einfließen lassen, gab es einfach auf unterschiedliche Art und Weise. Und ich glaube, eine der bekanntesten und auch prägendsten Arten ist im Anführungsstrichen The Sissy. Mhm. Also das ist quasi eine männliche Person, die, ja, sag ich mal, was Androgynes hat und meistens nicht besonders muskulös ist oder so, sondern auch dieses Handgelenk, was man oft so kennt, diese Handgelenkbewegung oder diese Tippelschritte oder sowas, das sind alles so Bewegungen oder Eigenschaften, die so dem Sissy-Trope so zugeschrieben werden. Eine hohe Stimme.
Hohe Stimme, kann ich kämpfen. Androgyn hast du gerade schon gesagt. Also ein absoluter Gegenpart zum hypermännlichen, hegemonialen Männlichkeitsbild. Interessant ist, dass es diesen Trope eben vor dem Hays-Code auch schon gab, aber nach dem Hays-Code es sich eben erst entwickelt hat, dass diese Charaktere mehr in Richtung Villains sich entwickelt haben. The Sissy ist bis heute wiederzufinden, auch in diesem klassischen Gay-Best-Friend-Trope, aber zum Beispiel bei Sex and the City, ne, dieser beste Freund von Charlotte und so. Das ist einfach interessant, dass man das heute einfach noch findet. Wen es da auch noch gibt in der Auflistung ist The Artist oder The Artiste, also ein extravaganter Künstler, der so verführerisch ist, aber dabei auch irgendwie gefährlich. Also sowas, natürlich auch was Androgynes. Da muss ich ganz ehrlich sagen, fand ich es schwer, sofort ein Beispiel zu finden. Aber ich habe mich auch ein bisschen gefragt, vielleicht ist es jetzt auch ein Hot Take, aber ob vielleicht es sogar passt bei Schöne und das Biest auf Lumière. Der ist nicht dangerous, aber er ist irgendwie trotzdem so seductive, indem er sozusagen Belle in diese Welt einbringt. Und er ist ja irgendwie auch extravagant und quasi ja ein Broadway-Singer im Endeffekt. Ne?
Ja.
Also vielleicht ist das sogar so eine Art positives Queercoding, könnte man so interpretieren. Aber fällt dir noch ein besseres, eindeutiges Beispiel?
Nee, mir fällt gerade gar nicht so richtig ein, aber ich finde eigentlich ein gutes Beispiel.
Es gibt den letzten Trope, den wir auch noch erwähnen wollten, ist zum Beispiel der Sadist, der auch natürlich dann der klassische Bösewicht ist und den gibt es halt unfassbar oft. Ne? Also du hast die Batman-Bösewichte genannt, aber zum Beispiel auch Javier Bardem in Bond mit seinen krass blondierten Haaren und seinem Sense of Fashion. Ne? Der hat so ganz spezielle Anzüge immer an. Also wir haben das ganz oft, dass wir extravagant gekleidete Männer sehen oder genau, wenn man jetzt den Joker nimmt, ist es ein klassischer Hofnarbezug, der aber irgendwie überzeichnet wird und schräge Vorlieben, ein Haustier, irgendwas, was uns abstößt und damit rückt das natürlich automatisch die Queerness in eine negative Wahrnehmung. Und das haben wir ja auch bei den Disney-Villains. Es ist ja so, dass viele von denen eben auch sich schminken oder feminin gekleidet sind oder in ja einfach diesen Geschlechterrollen nicht entsprechen.
Ich möchte jetzt gerade, wo wir gerade an diesem Punkt sind, finde ich nämlich auch, dass man ja nochmal schauen muss, wie auch in so Psycho-Thrillern total oft der männliche Psychokiller in Frauenklamotten irgendwann mal ist oder sich schminkt oder irgendwie ist so Crossdressing total oft ein Thema gewesen. So eine ganz klare transphobe, transfeindliche Message ist, glaube ich, bei Schweigen der Lämmer, wo der Psychokiller tatsächlich ein Kostüm aus Frauenhaut irgendwie sich näht. Ich habe Schweigen der Lämmer nie gesehen.
Ja, schlimmer geht's eigentlich.
Aber dann auch so in American Psycho, wo da taucht, glaube ich, der Killer auch mal als in einem Kleid auf mit einer Perücke und so.
Bis heute, ne? Ich meine, wir hatten erst als, weiß ich gar nicht mehr wann das war, vor ein paar Wochen gab es erst einen Tatort in Wien, den Wiener Tatort, wo 1:1 halt genau das stattfindet, wo man sich echt so denkt, wie kann das sein, dass ihr eine männlich gelesene Person in diese Rolle reinpackt, dass sie sich, diese Person sich in Frauenkleidung anzieht, total verrückt anscheinend ist, so verrückt, dass sie irgendwie entweder Menschen tötet, irgendwelche Hautsachen abzieht, bei dem Tatort ein Kind irgendwie entführt.
Ist wieder pädophil halt.
Oh, aber auch irgendwie so, du kannst nicht glücklich sein, weil du kannst keine Kinder irgendwie, also so, ne, diesen Wunsch sozusagen, wenn du das lebst, kannst du nicht ein Familienleben irgendwie ganz normal aufbauen, sondern du bist ein Kriminell, du bist ein Mörder, du bist halt irgendwie absolut gestört. Und das ist halt wie tief verankert dieses Bild einfach von Transmenschen oder Menschen, die nicht der Heteronormativität entsprechen, sind einfach nur gestörte Charaktere, die wir auch genauso darstellen müssen. Und das ist so krass einfach, wenn man so darüber nachdenkt, wie alt das schon ist, so wie ihr es gerade schon beschrieben habt, aber auch wie recent es halt einfach immer noch ist. So, ne?
Ja.
Dass es so eine richtig fest verankertes Denken einfach ist von gestörte Mörder, die uns einfach was antun wollen. So.
Es vermischt ja auch total viel ineinander, ne? Nur ganz kurz als eine Anmerkung. Es lässt ja auch eine transmaskuline oder transfeminine Wirklichkeit gar nicht richtig als solche zu, sondern es wird ja alles in einen Topf gepackt. Sowieso, ob es jetzt ein Crossdresser ist oder eine Drag-Person oder eben eine Trans-Person, das wird alles in einen Topf gepackt, wird einfach zu einem gemacht und bildet ja überhaupt keine Lebenswirklichkeit ab und hat auch nicht den Anspruch, sondern es bleibt dieser total oberflächliche, sich null weiterentwickelnde Stereotyp, den es schon super lange gibt, und ich bin total bei dir, Susu, dass man entsetzt ist, dass 2021, aber gut, Deutschland und Fernsehen, es ist so oft so wahnsinnig stereotyp. Man weiß ja, die schreiben sowieso viel von den USA ab und dann bleiben sie halt wirklich so hängen, dass man echt denkt so, wow, ist das euer Ernst? Und wie gefährlich das ist, weil das ja wirklich Auswirkungen auf die Lebenswirklichkeit von Transpersonen oder Menschen, die eben nicht der heteronormativen Norm entsprechen in ihrer Lebensweise, dass es einfach direkte Auswirkungen hat, weil die Repräsentation, das muss ich euch nicht erzählen, aber die Menschen, die das gucken, die sehen ja nicht die Leute aus den Filmen im echten Leben, sondern sie sehen andere Menschen, auf die sich diese Prägung dann natürlich auswirkt. So. Es ist einfach super gefährlich.
Ja. Man kann ja sagen irgendwie, okay, das hat vielleicht was mit dem Genre auch zu tun. Ne? Kann man ja sagen, klar, okay, es sind halt Psychothriller und so weiter. Und da kommen entweder Transpersonen, Transfrauen vor allem eben sehr oft um. So, die sterben, die werden einfach so, ich weiß noch, in der Doku von Disclosure war so eine Schauspielerin, die gesagt hat, I don't know, so, ich weiß nicht, wie oft ich schon gestorben bin. Ich bin schon so oft gestorben einfach.
Das war in diesen Miami CIA solchen Sachen, ne? Da sind auch irgendwelche, da ist es super oft die Transfrau als Sexarbeiterin, die tot ist.
Genau. Genau, so. Oder halt eben, ne, worüber wir eben gesprochen haben, dass es halt auch umgekehrt ist, dass sie halt eben die mordende Personen eben sind. Aber das Ding ist, so, deshalb sage ich das, das könnte man sozusagen dem Genre dann sagen, so, ne, vielleicht hat das was damit zu tun. Aber das Ding ist ja, dass es sozusagen diese Rollen, diese auch immer und immer wieder so zugeordneten Rollen von Transmenschen oder Menschen, die nicht der Heteronorm entsprechen, sind sozusagen psychisch krank. Das fand ja auch in anderen Genres halt auch statt, ne? In Comedy-Genres war das halt genau so. Das sind halt alles immer so diese weirden Charaktere, die entweder über die sich lustig gemacht wurde oder die halt irgendwie böse sind oder die es irgendwie zu auszuradieren gilt. Also so, es waren halt immer Menschen, die nicht positiv irgendwie in einer positiven, stinknormalen Art und Weise irgendwie dargestellt werden konnten, so, sondern die immer wieder außerhalb der Normalität betrachtet werden mussten. So, sei es irgendwie als lachwertig und als Lachnummer oder sei es halt irgendwie als ein Schockding und irgendwie als etwas total Ekelerregendes auch.
Oder als Drama, das ganz, ganz schrecklich endet.
Genau, also das wollte ich, um das eure beiden Sachen dann auch nochmal zusammenzufassen. Es gibt ja auch noch, du hast es gut benannt mit dem Genre, dann gibt es natürlich diese Krankenhausärzte-Serien, wo eine Person an einer schweren Krankheit stirbt, aber ausgelöst durch die Hormone, also quasi auch wie eine Strafe des Schicksals, was ja auch wieder signalisiert, wenn du so bist, dann wird es nicht gut enden. Oder eben, was du gerade angesprochen hattest, auch schon so her mit der Lachnummer, ne? Also in Disclosure gibt es ein sehr, sehr, sehr krass Beispiel mit dem Ace Film Ventura, Ace Ventura, wo man einfach denkt, das kann nicht wahr sein, wo einfach Ace die ganze Zeit auf eine Frau steht und es diesen klassischen, der dann zu einem Comedy-Trope wurde, den es wohl immer wieder gibt, das, also eine super violent Szene auch, also dieses, wo eine Transfrau dann exposed wird und sich das umstehende Publikum oder der Mann, der ihr gegenüber ist, der Hetero-Cis-Mann, sich übergeben muss. Und diesen Trope gibt es da bei Ace Ventura.
As a kid, my favorite movie was Ace Ventura, Pet Detective.
Ascolio mio, oh sada mia.
And then I was watching it in college as I was transitioning. And I was really down. And I think I wanted something that I knew was going to bring me up and make me happy. And then we get to the end.
Oh my God! Einhorn is a man!
There is this long scene of him barfing, inducing barfing, brushing his teeth, scraping out his tongue, gurgling with mouthwash, trying to, like, cleanse himself of the fact that he has made romantic contact with a trans person.
Gerade in diesem Comedy-Kontext, dass es dann so ein Haha-Schocker-Plot-Twist ist. Und das, aber auch generell, ich erinnere mich auch an eine Folge von Friends, wo diskutiert wird, da packen die so die Geheimnisse von den unterschiedlichen Leuten aus und dann heißt es, Chandler hat mit einem Mann rumgemacht. Und es ist aber, und sie beschreiben halt, wie Chandler mit einer, von der Geschichte würde man denken, es ist wahrscheinlich eine Transfrau gewesen, mit der Chandler rumgemacht hat, weil die dann sagen so, ja, dann lachen die und sagen so, ja, hast du nicht gesehen, wie groß der Kehlkopf war und so. Und für die anderen Umstehenden ist das so eine witzige Story und Chandler ist es super peinlich. Und das ist, also, dass man irgendwie sieht, so, dass es halt, dass das wie was Peinliches, haha, der Typ hat mit einer, ja, sie sagen ja noch nicht mal Transfrau rumgemacht, mit einem Mann rumgemacht.
Das ist bei Ace Ventura ja auch so. Also es ist ja immer bei dem Trope so, wenn es dann diese Demaskierung gibt, ne? So diese.
Zeigt ja total viel, ne? Ich meine, es gibt ja einen Grund, warum wir so wenige Cis-Männer, Hetero-Cis-Männer haben, die einfach auch offen sagen, yo, ich habe auch was mit Transfrauen. So, obwohl es natürlich so die so in Haufenweise gibt, so, aber niemand kann das halt irgendwie offen sagen. So, und das sagt ja sehr viel irgendwie über so Bilder und so weiter auch aus, die dort in dieser Szene zum Beispiel oder in diesen Szenen halt total gut offengelegt werden. So, was halt irgendwie immer noch in so einem krassen System von Binärgeschlechtlichkeit und Heteronormativität einfach immer noch vorherrscht und was halt eben nicht vorherrscht oder was halt gar keinen Platz finden kann, welche Gedanken oder welche Normalitäten halt irgendwie keinen Platz finden, sondern wenn sie Platz finden, dann halt irgendwie nur im Fond eventuell von Fetischisierung, von Geheimnistuerei und irgendwie von Sexualisierung eventuell auch noch, wenn es halt irgendwie so einen Gefallen daran gibt, aber in einer empowernden oder vielleicht in einer respektvollen, in einer würdigen Art und Weise irgendwie diese Themen zu besprechen, funktioniert ja quasi nicht, weshalb irgendwie das sehr, 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 sehr viel immer noch unter der Decke eben passiert und nicht irgendwie offen, ne, darüber einfach auch gesprochen werden kann, so.
Ja.
Es sagt so viel irgendwie immer noch über diese Art von Kontinuität bis heute einfach noch aus.
Also diese Narrative eben, die sind in dieser Welt und prägen dann auch, glaube ich, mehr oder weniger bewusst oder unbewusst, was Leute irgendwie als Referenzpunkte für ihre Bösewichte oder ihre tragischen Figuren sehen, wie wir gerade beim Tatort sehen. Weiß nicht, ob der Typ einfach gedacht hat, so ja, ich mache so einen Bösewicht, der ist inspiriert von Schweigen der Lämmer und das nicht checkt, wie transfeindlich das ist. Oder ist es deliberate? Das weiß ich nicht, aber letztendlich ist es wahrscheinlich beides gleichzeitig.
Oder es ist fehlende Feinfühligkeit.
Genau, es fehlt einfach
Berührungspunkte.
Und das auch, ja, genau.
Voll. Ja, ich meine, wenn du sagst, ich mache diesen Charakter so, dann könnte ich irgendwann auf die Idee kommen, mich vielleicht mit dieser Frage auseinanderzusetzen. Ne? Ich könnte irgendwann an so einem gewissen Punkt kommen, wenn ich mich dazu entscheide, so einen Charakter zu machen, dass ich mich dann halt eben auch mit bestimmten Fragen auseinandersetzen muss. Und diese Ignoranz, die dann halt damit einhergeht, dass ich mir sagen kann, nein, mache ich nicht und ist mir scheißegal so, wie das dann rüberkommt und was das quasi für Bilder verfestigt oder was das quasi für Bilder reproduziert oder eben auch erst schafft, so, weil vielleicht sind bestimmte Menschen auch einfach an einem Punkt, wo sie nicht Schweigen der Lämmer gesehen haben und vielleicht nochmal neu ansetzen konnten mit neuen Bildern. Nein, damit können die halt eben auch nochmal neu kreiert werden mit genau dieser Kontinuierung und das irgendwie vielleicht nicht mal zu hinterfragen oder irgendwie an so einem Punkt zu kommen, mal zu sagen, yo, vielleicht habe ich auch als fictional Regisseur auch eine gewisse Verantwortung. Genau, brauchen wir ja nicht darüber reden, aber halt einfach krass gefährlich und krass verantwortungslos.
Und wenn es einfach auch mehr geben würde, dann wäre es ja auch nicht schlimm, wenn mal eine Person eine Mörderin wäre.
Scheißegal. Ne?
Aber das ist eben genau das ja. Ding, dass man einfach sagt, wenn es die einzige Repräsentation ist, ja. die stattfindet. Ne, also du hast jetzt gerade so gut angesprochen, die zum Beispiel auch Sexszenen von einem Hetero-Cis-Mann mit einer Transfrau, man selten, ich selten so gut gesehen wie zum Beispiel in Pose in der Story von Angel und ihrem Boy in der ersten Staffel. Ne? Ist einfach so ganz super sensibel, schön erzählt und man hat es einfach so gefühlt fast nie so gesehen. Ne? Also selbst eine Serie wie The L-Word schafft es zum Beispiel in der ersten Ausführung, jetzt in der neuen ist es anders, aber wird ihrem Trans-Charakter gar nicht gerecht, lernt man auch in Disclosure. Wie gesagt, das ist jetzt zu viel, führt zu weit, das alles zu erklären, aber eben, es kommt halt wirklich auf die verschwindend geringe Repräsentation an, die dann auch noch in der Form so negativ ist. Und dabei ist es völlig klar, dass, vielleicht können wir auch so aufs nächste Thema, wo wir nochmal hingucken wollten, kommen, ist es völlig klar, dass es eine Audience oder ein Publikum gibt, das das unbedingt sehen möchte und was sich freuen würde über positive Repräsentation. Und das haben natürlich auch so clevere Marketing-Leute schon gecheckt. Und deswegen gibt es jetzt natürlich den Punkt des Queerbaitings. Und da wollten wir jetzt auch noch mal hingucken. Alice, du wolltest das Beispiel von Filou noch mal ansprechen. Magst du das noch mal kurz ausführen?
Queerbaiting, also den Hays Code gibt es nicht mehr und so weiter, hat zwar immer noch dazu geführt, dass wir bis heute queer-coded Charaktere haben, die nicht offen queer sind, wo das nie thematisiert wird, obwohl das jetzt nicht mehr verboten ist, so wie es damals der Fall war. Jetzt mittlerweile ist man aber dazu übergegangen, dass Hollywood, insbesondere Hollywood, richtig gemerkt hat, wir können das nutzen, dass es so einen Bedarf gibt an und so ein Bedürfnis, so eine Sehnsucht nach queerer Repräsentation, dass wenn wir nur so einen kleinen Krümel da so reinmachen, sind alle schon so richtig hype und begeistert und rennen ins Kino. Was ist für euch?
Ship them.
So. Redeln alle mit der Flagge.
Genau, und so. Und ich finde, eigentlich ist diese Kontinuität von Filou oder die Entwicklung eigentlich interessant, weil Filou ganz klar queer-coded Charakter um die 90er rum. Und in dem Remake jetzt quasi wurde groß gesagt, ja, wir haben auch eine Queer-Iconic-Scene und das, Leute dachten irgendwie, okay, vielleicht wurde Filou als Charakter irgendwie weiterentwickelt oder vielleicht sieht man da irgendwie Queerness in Disney-Filmen immer noch ein Ding, das noch nicht wirklich eine Mauer, die irgendwie sich schwer durchbrechen lässt. So. Und dann war es halt eben, und dann dachte man, okay, ist es vielleicht jetzt bei Schön und das Biest soweit? Und was aber dann eigentlich letztendlich nur so war, war, dass Filou, glaube ich, so 2 bis 20 Sekunden mit einem Typen getanzt hat. Ich glaube, das war die große Rolle.
Ja, okay. That's what we want. Okay.
Dancing.
Und alle waren so, okay, danke, das war all die Repräsentation, die wir brauchten. Wir sind satt und wir können jetzt nach Hause gehen. Happy End, schön.
Ganz ehrlich, okay, das ist dann halt wieder so die Angst von Disney, die Familien zu verschrecken, ja, dass dann Mama und Papa, die Otto-Normal-Familie, nicht mit den Kindern ins Kino geht. Aber da bin ich echt froh um Netflix- und HBO-Serien, ganz ehrlich. Ja. Also das, ich glaube, die verändern auch nochmal viel in der Filmwelt. Ich brauche auch keine queeren Filme oder queeren Serien in dem Sinne. Ja, also interessiert mich tatsächlich auch am wenigsten, weil kenne ich so, ja. Also ich muss mir keine queeren Dating-Sendungen angucken oder wo es um Serien, in denen es ums Daten geht oder um das erste Mal oder ums Coming Out. So, ja.
I am pure queer dating.
Ich finde es eben wichtig, dass diese Charaktere eben in Filme und in Serien geschrieben werden, die halt eben für ein breites Publikum gemacht sind. Ne? Und das, finde ich, macht HBO und das macht Netflix sehr gut. Und ich hoffe, dass das auch noch auf andere Produktionen überschwappt. So.
Ich bin voll bei dir. Die machen da total wichtige Arbeit. Und daran sieht man ja auch, dass diese Serien erfolgreich sind. Werden ja auch andere nachziehen. Man hat es ja zum Beispiel gesehen, das ist jetzt ein anderes Thema, aber an dem Beispiel Black Panther, wo einfach, ne, klar war, irgendwie Leute haben gesagt vorher, ja, das kann aber nicht erfolgreich werden im Boxoffice und war, glaube ich, der erfolgreichste Marvel-Film. Okay. Neben den Avengers irgendwie. Aber zumindest so in so einem Zeitrahmen von erstes Wochenende oder so hat er auf jeden Fall Rekorde geknackt. Was aber jetzt zum Beispiel interessant ist an diesem Queerbaiting-Ding, ist einfach so, dass sie natürlich genau wissen, dass die Leute damit schnappen und das aber halt immer offen lassen, genau wie du sagst, um halt eine bestimmte Audience nicht zu verprellen. Und um da irgendwie noch ein Beispiel zu nennen, ist es, dann gibt es halt immer diese Fan-Theorien, wo dann Leute irgendwie sich ausmalen, dass Leute eigentlich ein Liebespaar sind. Zum Beispiel bei Sherlock ist das so, bei Supernatural ist das so. Man könnte sogar sagen, dass es gibt so Fan-Theorien auch über Harry Potter mit zum Beispiel Lupin und Sirius Black, glaube ich. Es ist auch echt interessant, weil zum Beispiel der Darsteller, kann man auch Hot Take, ne, die Aussage, weil der Darsteller von Lupin hat gesagt, der Regisseur hätte ihm gesagt, er soll Lupin als gay in love mit Sirius spielen. So, weiß ich nicht, ob man das sieht, aber er hat es zumindest in einem Interview gesagt. Und,
sagt es doch auch.
Macht es. Queer Coding in Harry Potter ist ja a whole thing. So, erstens gibt es sehr viele Theorien. Nein, Dominik ist raus.
Ich bin raus, leider.
Wir beide.
Ich kenne nur Harry Potter. Alles, was darüber hinausgeht, keine Ahnung. Also nur die Figur.
Ja, okay, also pass auf. Bei Harry Potter gibt es halt, aber das hast du bestimmt gehört, Harry Potter, der hat ja diesen Mentor Dumbledore.
Ah ja, der soll auch gay sein, ne?
Genau.
Nachhinein.
Und Dumbledore ist schwul, hat sie so gesagt im Nachhinein.
Also so die Harry Potter Bücher wurden geschrieben, Jahre gingen ins Land, dann kamen die Filme und irgendwann mal ist Joanne K. Rowling ja dazu übergegangen, einfach immer noch so random Infos zu droppen über Dinge, die eigentlich, also wo man denkt so, okay, alles klar. Also so, she can't let go of Harry Potter.
Ja. Lass gehen.
Just let it go.
Ja. Und Harry hatte immer die gleichen Socken an. So, das wollte ich nie wissen.
Das prominenteste Beispiel von Informationen, die Joanne K. Rowling dann nachher noch irgendwie ins Harry Potter-Universe reingeschmissen hat, ist, dass Dumbledore schwul ist. Die Liebesgeschichte, auch die so tragisch ist, weil der die Freunde oder dann Lovers, dann wird der eine böse oder so.
Mit Grindelwald.
Genau, ich hab's auch nicht mehr so ganz auf dem Schirm.
Dumbledore being gay.
Yeah.
Well, like, was that something that was just thrown out for the American press to get them stirred up a bit? No.
Though it did.
Though it did, which is obviously very funny. But
Bear in mind, at this point, I've been with him for 7 years. I knew he was gay. I just knew he was gay.
Okay.
And to me, it was not a big deal. This is a very old man who has a very terrible job to do. And his gayness is not really... It's not really relevant. Very relevant to him as a character, because I always saw him as a very lonely character. And I think that there is, in fact, a hint of it in Seven, because the relationship he has with Grindelwald, he felt very hard for this boy. He's awfully trusting of this good-looking young man when he shows up. His one great experience of love was utterly tragic. Yeah. Now, I liked leaving it open so that perhaps a more worldly reader would see that there was that may have been in that relationship. Yeah. And perhaps a 9-year-old would think he made a great friend and he trusted him.
Es steht zur Disposition, what does it matter now? So, weil es eben nicht in den, es ist nicht in den Büchern drin und vor allen Dingen waren die Filme noch nicht zu Ende gedreht, als sie das gedroppt hat und trotzdem wurde das aber in den Filmen nicht aufgenommen. Also das war dann kein Teil der Narrative in den Filmen.
Mhm.
Das heißt, das ist dann, könnte man sagen, ist eigentlich nur Queerbaiting, weil sie hat es vielleicht für ihre Backstory genutzt und hat Dumbledore wirklich als queer im Kopf gehabt, aber hat es nicht in die Story geschafft. Und es ist halt die Frage, is that the representation that we need? So, dass man so im Nachhinein immer sagt, so ja, übrigens, das ist ein queerer Charakter, wusstet ihr? Ha, wusstet ihr nicht?
Ah, jetzt ist alles anders. Ja, ja.
Also, ich glaube nicht, dass es das ist, wofür man sozusagen, nachdem man gefragt hat, aber trotzdem ist ja eine Diskussion darüber entstanden und ich frage mich halt gerade, also so, ich bin kein großer J.K. Rowling-Fan, obviously, aber so vielleicht hat sie ja irgendwie dann mit dem, was man, und vielleicht war das auch Queerbaiting, aber ich frage mich gerade, hat sie nicht dann trotzdem irgendwie in einer Community, in der vielleicht, ich kenne jetzt die Harry Potter Community nicht und will der auch nicht zu nahe treten, aber vielleicht ist jetzt Queerness auch nicht so das most obvious und immer so vorne stehende Thema. Wie auch in anderen Fan-Communities auch. Mhm. Ich meine, in der Gaming-Community ist es ja genauso. Und da ist jetzt damals dieses Game rausgekommen, The Last of Us 2, wo es halt irgendwie auch der Hauptcharakter eben auch eine Frau ist, die halt eben lesbisch ist. Also so, ne, ob das vielleicht nicht auch irgendwas anstoßt, wenn auch problematisch betrachtet und wenn auch nicht mit der wahrscheinlich richtigen Intention, aber sozusagen, dass man vielleicht Bilder dann doch irgendwie hinterfragt, wie von so einem Dumbledore oder so, dann trotzdem irgendwie so eine Diskussion dann stattfindet.
Aber so im Nachhinein, ich weiß nicht, weil der Großteil der Kassen hat geklingelt, so, ja, also sie hat ihr Geld, so, sie muss sich jetzt nicht mehr fürchten, dass irgendjemand abspringt. Vielleicht bekommt sie so noch mehr Sympathie in der queeren Community, so im Nachhinein vielleicht nochmal so ihre AnhängerInnen schafft.
Ich verstehe, dass man die Diskussion an sie anlehnt, weil sie auch einfach das meiste Geld wahrscheinlich in diesem ganzen Harry Potter Business halt macht, aber ich versuche das, und das sehe ich, und ich bin auch komplett, also so, das sehe ich auch voll kritisch, aber ich versuche gerade irgendwie auch nochmal das Ganze zu sehen von der Perspektive irgendwie vielleicht von eben queeren Menschen oder von Leuten dieser Fanbase, die sich vielleicht noch nicht so viel damit auseinandergesetzt haben, und ob es nicht vielleicht doch ein Spalt von was Positivem, dass sie diesen Schritt gegangen ist, dann doch irgendwie hatte, wenn auch nicht, ne, das ist not what we were asking for, aber so, it is what we got, and can we see something positive in it, so ein bisschen.
Ja, du hast schon recht. Also ich erinnere mich an die Diskussion, die es ausgelöst hat, oder es auch schon diese Twists im Nachhinein, die mit der Harry Potter Geschichte so passiert ist, auch dass zum Beispiel Theaterstück Hermine schwarz besetzt wurde und so weiter, dass man sagt, so, ja, das, ne, das sind Teile der Geschichte, die nie explizit benannt worden sind, aber sie könnten halt sein, dass das natürlich auch schon immer noch einen Wert hat oder auch Diskussionen anstößt, und vor allen Dingen es in der Hinsicht Diskussionen anstößt, weil man dann sieht, was das für Widerstände in manchen Leuten auslöst und dann die Frage, warum und so weiter. Und jetzt finde ich es auch gerade schwer zu überlegen, wenn Joanne K. Rowling nicht Joanne K. Rowling wäre, die sich halt so super transfeindlich auch geäußert hätte, vielleicht würde ich das jetzt auch anders bewerten, aber jetzt fühle ich mich natürlich irgendwie so, als ob ich ihr nicht wirklich glaube, aber wenn man das versucht, so isoliert zu betrachten, einfach so, wie ist das, dann, klar, muss man sagen, hat das natürlich irgendwie viele Diskussionen ausgelöst, und trotzdem wäre es halt cooler gewesen, hätte sie es halt nicht im Nachhinein gemacht. Außerdem muss man halt sagen, ich meine, das Coole ist, dass Dumbledore ist eben dieser mächtige Zauberer, der ist halt definitiv eine gute Figur, also der ist so der gute Charakter. Aber es ist halt ein Jugendbuch oder ein Kinderbuch oder eher Jugendbuch, und es ist jetzt nicht die Identifikationsfigur für die Leserinnenschaft. Ja. Ne? Also zwar als eine Mentorfigur, aber es ist jetzt nicht so. Nee, das
ist der halt schwule Onkel halt.
Ja.
Dieser eine schwule Onkel halt.
Eine Idee, weil wir auch so viel von Disney gesprochen haben, aber so, wir haben natürlich wenig Live-Action-Movies besprochen, und mir brennt es irgendwie so, weil ich das auch so eine interessante Form von vielleicht Queerbaiting, aber dann irgendwie auch doch nicht finde. Das ist der Charakter von Captain Jack Sparrow. Mhm. Von Johnny Depp, weil ich so gedacht habe, also man kennt ja Interviews darüber, und ich weiß auf jeden Fall, dass es im Vorhinein viel Stress mit Disney gab, weil die sich gedacht haben, während den Dreharbeiten, Johnny Depp war besetzt und hat das gespielt, und es ist ja eine extrem erfolgreiche Reihe geworden, Fluch der Karibik. Und es steht und fällt ganz klar mit, würde ich sagen, mit der Interpretation von Johnny Depp von Captain Jack Sparrow so ein bisschen. Ne? Also am Anfang war das einfach super special. Also ich habe den geliebt damals, den Film, ne? Muss ich echt sagen. Ich war, glaube ich, mehrmals im Kino. Ich fand das ganz toll alles. Und ich weiß aber, dass zum Beispiel Disney damals, gab es richtig Stress, so, weil die gesagt haben, was macht der da? Is he drunk? Is he gay? What is he doing? Und es wird auch an manchen Stellen, zum Beispiel in How I Met Your Mother gibt es auch den Joke, was ja auch an super vielen Stellen echt viele schwulenfeindliche und transfeindliche Witze auch macht. Aber gibt es die Stelle, wo Marshall sich als Captain Jack Sparrow verkleidet, dann gibt es den Joke, ah, and he is a gay pirate. Also es ist ja schon so, dass natürlich die Rolle sich auch wieder an Captain Hook irgendwie anlehnt, der ja auch schon das Flamboyante hatte. So. Gleichzeitig ist er natürlich in dem Film dann auch wieder hetero. Mhm. Ich weiß nicht, wie steht ihr dazu? Ich habe da noch nicht so richtig einen Punkt. Aber ja, man liebt den Charakter. Ist es irgendwie, ist es eine Art von Baiting? Habt ihr das so empfunden, dass er sich über irgendwen lustig macht? Mhm. Das ist eure Meinung.
Ich denke mir gerade nur, ich finde es schön, dass mal eine andere Form von Männlichkeit gezeigt wird. Das ist alles. So. Ich habe da gar nicht so eine klare Haltung zu.
Ja. Ich finde es auch cool, so, dass es erst einmal der Hauptcharakter ist. So, I appreciate it. Es ist ein sehr, 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 sehr bekannter Schauspieler, Johnny Depp, der ja fast mit diesem Charakter so richtig, richtig, richtig nochmal bekannt wurde oder beliebt wurde, einfach verehrt wurde. Danach, mit diesem Film hat er es auf jeden Fall nochmal richtig, richtig krass nochmal auf so ein neues Level geschafft. Also so, indem er sich ja so feminin mit Make-up und diesen sexy Bewegungen, das ist meine Interpretation, einfach so dargestellt. Die ist hart so. Ja, voll, ja. Auf jeden Fall so. Aus dieser Perspektive reicht mir das ehrlich gesagt auch schon. Für mich muss er auch gar nicht mal queer dann sein. Mhm. Für mich ist alleine schon so diese Normalität, meinetwegen auch als heterosexuelle Person irgendwie, sich so zu zeigen und so eine Art von Männlichkeit, so wie Dominik das gerade gesagt hat, halt eben auch darzustellen und dann vielleicht auch dann nicht queer zu sein, eigentlich das umso spannendere, so dass man halt irgendwie mit solchen Bildern dann vielleicht auch so ein bisschen hin und her wechselt und dass man dann vielleicht auch eben ihn nicht in diese Ecke, in der wir Anfang des Gesprächs waren, und zwar halt irgendwie in diese evil, bla, so verrückt, so diese ganze Ecke irgendwie so darstellen, sondern als den Helden, den wir einfach nur cool finden.
Wo er ja ein bisschen Trickster-mäßig ist, so ein bisschen fies ist er schon, ne?
Am Anfang ist er wirklich dieser Typ, der super smart ist und alle played. Also das ist er in den ersten, glaube ich, 2, 3 Filmen, ist er einfach richtig schlau und führt alle an der Nase rum.
The true Jack is sort of impossible to pin down, both literally and figuratively. He's notoriously hard to capture, and he is also difficult to define. Jack's character is a spin on the trickster archetype, defined by cunning mischief, changing allegiances, playfulness, irreverence in the face of power, and ambiguity. Jack can seem hyper-virile in one instant and effeminate in another. Jack's character flits around, and this refusal to be nailed down protects his selfhood from being explained or defined by others.
Später wird er dann so zum Witz. Aber das ist halt so ein bisschen diesem, man dreht halt 6 Filme und irgendwie sind zu viele Leute beteiligt und verliert so das Writing aus den Augen. Aber am Anfang, ich würde sagen, dass der erste Film unabhängig von vielen Dingen eine sehr gelungene Story mit einem fantastischen Hauptcharakter ist. So. Als das, was er sein will. Ne? Auch nicht mehr als ein Familienfilm.
Okay, wir reden schon so lange. Aber eine Sache möchte ich nur kurz noch fragen, wenn, als wir über Repräsentation von Transpersonen geredet haben, ist mir ein Trope, ein Narrativ eingefallen. Jetzt spontan. Ich wollte nur wissen, was ihr davon haltet. Und zwar gibt es eben diesen Trope von eine Frau verkleidet sich als Mann aus irgendwelchen Gründen und dann verliebt sich ein Mann in die Frau, die als Mann verkleidet ist und ist so ein bisschen confused und dann revealt sie aber, dass sie, also so, sagen wir mal,
Mulan ist.
Mulan, genau. Oder
Shakespeare in Love.
Ich habe an Fantagiron, wir haben letztens noch immer über Prinzessin Fantagiron gesprochen und es gibt, glaube ich, auch so einen deutschen Film.
Als Mädchen komme ich nicht klar und als Junge war ich auch nur scheiße.
Und du betrügst deine Freunde. Außerdem hast du es so weit kommen lassen, dass sich Chico nicht verknallt.
Und das finde ich halt auch irgendwie spannend, dass diese Geschichte von einer Frau gibt sich als Mann aus, der Mann verliebt sich und hadert irgendwie mit sich und dann merkt man so, nein, ich bin eine Frau und dann ist so alles, dann ist Happy End.
Der verliebt sich aber in sie als Mann, ist es so?
Naja, wahrscheinlich in den meisten Fällen hadert er mit sich, ne?
Genau,
und kommt nicht drauf klar und stößt die Person weg.
Identity crisis. So. Bisexual is not a thing.
Curiosity is also not a thing.
Ja, und Bi, also Bi-Repräsentation könnten wir eine neue Folge drüber machen.
Habt ihr auch schon eine sehr gute Folge gemacht? Genau, das wollte ich aber nur nochmal wissen, ob ihr euch an solche Beispiele erinnert, ob das wirklich ein Ding ist, weil es ist mir gerade echt wirklich so spontan eingefallen, dass ich dachte so, wie ist das eigentlich mit der Repräsentation von Trans-Männern? Und weil ja alles irgendwie immer aus einer männlichen Perspektive erzählt wird, ist mir dieser Trope zumindest eingefallen.
So, ich glaube, dafür ist halt zum Beispiel die Geschichte von Mulan eben sehr, 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 sehr zwiegespalten, was so entweder feiern wir das oder wir feiern es nicht, weil es halt erst einmal eine Frau halt ist, die super stark ist und halt irgendwie in den Krieg zieht und irgendwie so dann noch irgendwie krass alles anführt und so weiter. Aber sie muss sich dafür als Mann quasi, in der Geschichte verkleidet sie sich, ne? Also so in der Geschichte ist sie ja quasi verkleidet als ein Mann. Ich glaube, ich weiß es nicht, aber in der Geschichte identifiziert sie sich ja auch nicht als Mann, sondern ist irgendwie in dieser Situation, in der sie sein muss, um halt irgendwie so zu sein. So. Und dann könnte man ja auch einfach eine Geschichte machen, wo man sagt, yo, so, dann ist Mulan jetzt ein Transmann vielleicht oder lebt jetzt einfach so, aber die Geschichte ist ja dann, Mulan verliebt sich, ne, so wie du es eben gesagt hast, Alice, und dann irgendwann muss sie das Geheimnis quasi revealen und ist dann, alles ist dann toll, wo dann die klassischen Gender-Rollen halt irgendwie dann doch wieder fest sind. Ich fand, das war schon nochmal ein krasser Twist damals, was so die alten Disney-Filme angeht, weil da nochmal so eine Zäsur einfach da war von, du bist eine Heldenperson und bist einen großen Teil der Zeit irgendwie in diesem Film nicht in deiner klassischen Gender-Rolle und das hat ja schon irgendwas wahrscheinlich gemacht bei jungen Kids, so sei es irgendwie Jungs oder Mädchen oder wie auch immer. Und ja, das fand, also so hätte man wahrscheinlich aus heutiger Perspektive vielleicht noch irgendwie progressiver machen können. Aber so für damals, ist es immer sehr, sehr hängen geblieben.
Ich finde halt, gerade wenn man auf diese Liebesgeschichten guckt und das und eben diese Implikation, dass sich das schon anbahnt, während der Mann vermutet, dass die Frau ein Mann ist, soll ja eigentlich dieses Romantische haben von die Liebe und die Connection scheint durch, egal welches Geschlecht die Person hat, so, dass die Attraction nicht nur mit der weiblichen, femininen Präsentation zu tun hat, sondern was mit dem Charakter zu tun hat. Das ist ja meistens der romantische Take da dran. Und das wird dann auch als romantisch geframed. Aber letztendlich, also so die Zuschauenden wägen sich so in Sicherheit, weil die ja wissen, das ist eigentlich eine Hetero-Liebe und eine Hetero-Attraction. Aber so, das finde ich einfach so interessant, dass das eigentlich ja so die romantische Implikation sein soll von der Typ verliebt sich in die Frau, auch wenn er denkt, es ist ein Mann, weil er so, und das geht irgendwie übers äußere Erscheinen hinaus, so. Das ist ja eigentlich das, was damit gesagt werden soll.
Ich erinnere das aber anders tatsächlich. Ich erinnere das zum Beispiel bei Shakespeare in Love, aber correct me if I'm wrong, oder bei Mulan so, dass es nicht so ist, dieses, der Charakter ist so toll und die inneren Werte, sondern dass eine Last trotzdem da ist, dass es immer einen Moment gibt, wo die schönen großen Augen mit den immer noch da Wimpern, die wir bei Disney, bei Frauen immer haben, oder ne, dass es immer diesen Blickwechsel gibt von, da sprühen Funken.
Gerade so in so Kampfszenen oder so, ne?
Ich glaube, bei Mulan ist das Reveal ganz klar, dass irgendwas damit zu tun, dass sie fast nackt da steht. Leider dieses, dass es, dein wahrer Charakter shines through, dass das nicht so ist, sondern dass es eher eine Idee von einer sexuellen Anziehung zwischen Mann und Frau, die es ja einfach naturgegeben immer geben muss, dass die halt in diesen Filmen dann so der Trope ist, warum die relativ schnell dann doch spüren, dass sie irgendwie zueinander hingezogen sind, was dem widersprechen würde, was du gesagt hast.
Dadurch, dass ich es nicht vorher recherchiert habe, habe ich es auch nicht mehr so richtig im Kopf.
Nö, ist ja gar kein Problem. Ich finde es voll die interessante Diskussion, so die Fragestellung. So. Es ist sehr schön und sehr anregend und ich glaube, es ist ein unglaublich weitführendes, ganz, ganz, ganz spannendes Thema mit total vielen Aspekten, wo wir noch extrem viel hätten hinzufügen können. Ich glaube, da sind wir uns alle einig und vielleicht müssen wir einfach noch mal eine zweite Folge mit anderen Schwerpunkten mit euch machen.
Auf jeden Fall.
Yes.
Gibt es noch irgendwas, also final thoughts?
Was wünscht ihr euch für die Zukunft? Was möchtet ihr gern sehen? Gibt es irgendwas, was ihr empfehlen wollt? Habt ihr eine Lieblingsserie oder einen Lieblingsfilm, wo ihr sagt, das ist geile Representation, das müsst ihr euch alle angucken? Oder?
Queer Eye? Nein, Spaß.
Wie ich zwischendrin schon gesagt habe, finde ich, dass es eine gute Entwicklung gibt, gerade in Serien, unabhängig davon, was jetzt die MacherInnen da sich von versprechen. Mhm. Erstmal ist es wichtig, dass es passiert und dass queere Menschen sich in Geschichten wiederfinden. Und welche Serie ich einfach liebe, diese gilt auch als bisschen Pionierserie für diese komplexeren Serien, ist The Wire. Kennt ihr die?
Ja.
Mm. The Wire ist eine 2002 produzierte Serie und da geht es um die Polizeiarbeit in Baltimore eigentlich.
In den 90ern, ne? Ja.
In den 90ern, genau. Und diese Serie hat mehrere queere Charaktere, die nicht so stereotyp dargestellt sind. Und absoluter Lieblingscharakter, finde ich sowieso auch absoluter Lieblingsbösewicht, wenn man das so sagen darf, ist Omar Little.
So, Herr, was sagst du?
Also, ich habe mehrere Sachen, die ich gerade sehr, 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 sehr spannend finde. Ich habe neulich halt tatsächlich so diesen Trailer von diesem neuen Spiel The Last of Us 2 irgendwie gesehen und war total geflasht so von diesem Trailer alleine nur. Ich spiele überhaupt nicht, aber ich fand das eine so interessante Story und auch so und gleichzeitig finde ich hätte glaube ich gerne mehr queere Charaktere dort, wo man sie nicht erwartet. So, davon würde ich einfach gerne mehr sehen. Mehr in so Horrorfilmen vielleicht oder irgendwie sowas oder in so Actionfilmen. Ich liebe Sex Education. Ich liebe Orange is the New Black. Ich liebe Pose. Ich liebe RuPaul's Drag Race. Ich liebe Big Mouth. Genau, Big Mouth ist so ein gutes Beispiel davon, wo ich einfach so denke, boah, geil. So, das ist einfach nur so ein super bescheuerter Teenie-Cartoon, übelst dreckiger Humor, übelst schrecklich, eigentlich halt so richtiger Stoner-Cartoon. Aber es geht halt um Sex.
Genau darum.
Ja, es ist halt so Simpsons nur noch dreckiger eigentlich. Mhm. So wie Transidentitäten und Queerness und irgendwie so Pubertät und Sexualität dort irgendwie thematisiert werden in so einer lockeren, witzigen, aber trotzdem irgendwie ernstzunehmenden Art und Weise. So diese Ausgewogenheit finde ich total spannend und schön irgendwie so in dieser Entwicklung.
Danke dir und euch für die Empfehlung. Es war sehr, sehr, sehr schön, dass ihr da wart.
Danke für eure Zeit.
Vielen Dank für eure Einladung. Es muss auch noch mal erwähnt werden, finde ich, dass ihr ja eigentlich auch an Barbecue-Anteil habt oder dass wir das machen. Ich kann mich noch daran erinnern, dass wir uns mal getroffen haben auf einer Veranstaltung und da habt ihr uns sehr ermutigt, auch ins Podcasten einzusteigen und eure Worte sind uns da immer so nachgehallt. Und deswegen danke dafür, danke.
Ey, wir haben es gern gemacht, weil wir freuen uns, dass dieser Podcast jetzt da ist.
Ey, vielen, vielen Dank für eure Einladung. Es war so schön.
Ja, vielen
Kommt
Dank.
Wieder. Kommt,
genau, ihr seid immer herzlich eingeladen. Wir können immer cool. gerne
weiterbringen. Ciao.
Ciao.
Tschüss. Ciao, ciao.
Das war eine Folge Feuer und Brot.
Vielen Dank fürs Zuhören.
Wenn ihr uns unterstützen möchtet, dann könnt ihr das bei Steady tun oder bei Patreon.
Oder ihr schreibt uns eine positive Rezension bei iTunes, folgt uns auf Facebook, Twitter, Instagram und so weiter.
Und es hilft, wenn ihr die Folge teilt und empfehlt auf Social Media oder einfach Freunden davon erzählt.
Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.